Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich gemeinsam mit euch auf meinen heutigen Gast Arne Kaiser. Arne ist vieles, aber zu Gast hauptsächlich, weil er Spieleentwickler ist. Ob digital oder analog, ob und wie er davon leben kann und wie unsere romantische Stadt Heidelberg zur Hauptkulisse seines Herzensprojekts wird, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit einer neuen, fantastischen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Hallo und herzlich willkommen, Arne Kaiser. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke. Ich freue mich auch, dass ich da bin, Susanne.
Meine erste Frage lautet immer, ich sag Spillover, was sagst du?
Multiversum.
Spannend. Vor allen Dingen würde mir jetzt eigentlich eine vollkommen andere Thematik für diesen Podcast einmal. Wir kommen drauf zurück, ich hoffe. Aber Multiversum passt ja auch zu deinem Job. Ich sag's mal auf Deutsch, Spieleentwickler. Weil ich weiß nicht, sagt man Game oder Games-Entwickler?
Das kannst du dir, glaube ich, aussuchen.
Ja?
Also ich,
meinst du, die nehmen das
Mehrzahl,
nicht so
genau? Mehrzahl, Minderzahl,
was sagst
Einzahl.
Du?
Ich sag Games-Entwickler.
Mit S. Du hast auch mehrere.
Ja,
schon.
Genau.
Also
ja.
Von da. Games-Entwickler, wie wird man Games-Entwickler?
Ich glaube, heutzutage, indem man ein Studium macht und sagt, man will es. Früher, oder ich bin ja schon ein etwas älteres Baujahr, mittleres Baujahr, muss man eigentlich sagen.
Ich wollte gerade sagen. Also.
Es hält sich noch in Grenzen. Da wird man das einfach. Irgendwie. Das hat sehr viel mit Leidenschaft zu tun und Wegfindung, ja, würde ich sagen.
Das heißt, du hast angefangen in deinen jungen Jahren mit Computerspielen erstmal, zocken?
Ja, ganz klassisch. Mein älterer Bruder, 8 Jahre älter, hat einen C64 geschenkt bekommen. Und der kleine Bruder, der hat natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als Tag und Nacht da dran zu sitzen.
Und das durftest du?
Ja, immer wenn er in der Schule war. Ne? Und dann später dann auch saß ich dann dran. Und das war mein Einstieg quasi in die Leidenschaft dieses riesigen Universums von Spielen. Und ich war schon immer ein Spielkind, sowohl Brettspiele als auch digitale Spiele. Und ja. Das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen.
Was fasziniert dich daran am meisten?
Die fantastischen Welten, in die man eintauchen kann. Also es ist so, dass es... jedes Spiel, egal ob es ein einfaches Brettspiel ist wie Monopoly, hat ja eine Welt in sich. Mhm. Und mich haben schon immer fasziniert, andere Welten zu erleben und greifbar zu machen und wirklich in ihnen aufzugehen. Das ging los bei einfachen Computerspielen hin zu den etwas komplexeren Computerspielen in den 90ern und 2000ern. Aber auch ganz klassische Pen-and-Paper-Rollenspiele, die ich mit meinen Freunden gespielt habe. Und war es das schwarze Auge in Aventurien oder... Call of Cthulhu oder andere noch abgefahrenere Rollenspiele. Das hat mich fasziniert, mich da reinzudenken, mich in Charaktere, Menschen oder Wesen hineinzudenken, Geschichten und Abenteuer zu erleben. Ja, das ist ein Teil von mir, würde ich sagen.
Und das ist ja aber auch eine Seite. Man kann ja sagen, ich hätte jetzt auch mein Leben lang konsumieren können. Aber wie ist es dann übergeschwappt zum, ich möchte das selbst auch kreieren?
Ich glaube, das erste Mal kam das so bei mir auf, als ich vielleicht 8 oder 9 war, wo ich gemerkt habe, die Spiele, die ich habe, die sind nicht perfekt. Das ist nicht das, was ich... Weil es hat immer was gefehlt.
Hast du Briefe geschrieben an die Spieleentwickler?
Das habe ich nicht gemacht, nein. Aber ich habe mich hingesetzt und habe eigene Spiele dann angefangen zu entwickeln. Stark. Wie würde ich das eigentlich machen? Das war natürlich, also war nicht am PC, sondern das war wirklich, ja. Ich habe mir ein Blatt genommen und habe da angefangen zu malen und habe da mein erstes Labyrinth gemalt.
Wow.
Und habe da meine Mutter gezwungen, da durchzugehen. Das war natürlich ganz schlecht. Und sie wusste auch überhaupt nicht, was sie zu tun hatte, weil ich keine Anleitung hatte und sowieso keine, also das war ja nicht, als Kind denkt man ja nicht so weit, sondern man hat einfach erstmal ein Spielerlebnis.
Ja.
Und das hat sich im Prinzip da fortgesetzt. Es ist nicht so, dass ich dann jede Sekunde meiner Freizeit darauf geopfert habe. Nur das hat mein ganzes Leben begleitet in meinen Universen. Ja. Da habe ich nicht auch mehrere.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja nämlich dann erstmal ein vom kinderfantastischen Moment doch zu einem Erwachsenen und hast BWL studiert.
Auch das, ja. Zwischendrin habe ich noch Basketball hier beim USC gespielt, in der zweiten Bundesliga. Das war auch nochmal eine Erfahrung. Also ich hatte immer diese musische, sportliche und auch ausbildungstechnische Begleitung. Überall immer dieser Dreiklang. Also es ging los mit, ich war 15 Jahre lang in der Jugendkunstschule hier in Heidelberg bei der Cornelia Dott, die mir da sehr viel in die Wiege gelegt hat, was meine künstlerische Ader betrifft. Ich war bei weitem kein Rembrandt oder anderer großer Künstler, aber es hat mir sehr viel mitgegeben. Aha. Und da habe ich, ich glaube, sehr viel Feingefühl und Gespür für Ästhetik bekommen. Da parallel der Sport, den ich weitergetrieben habe bis zum Exzess, was mir auch sehr viel Spaß gebracht hat. Und dann natürlich meine Eltern, die gesagt haben, mach was Gescheites.
Klar, natürlich. Ja. Und du hast es zu Ende studiert?
Ja.
Und auch erstmal als BWLer gearbeitet?
Ja. Also ganz klar, da hatte ich immer schon den, ich sag mal, mein Kopf hat meistens das Herz geschlagen in meinem Leben. Und ursprünglich wollte ich mal Architekt werden nach dem Abitur. Und dann habe ich mich mit einem guten Freund von meinem Vater unterhalten, der Architekt war. Und hat gesagt, Arne, das ist ein ganz toller Beruf. Aber wenn du nicht der Erste immer bist bei Ausschreibungen, dann verdienst du kein Geld. Und Eigenheime zu planen ist vielleicht nicht das, was man sich als Architekt, wenn man anfängt, wünscht. Manche wünschen sich das. Und dann habe ich in der Tat eine rationale Entscheidung getroffen und habe BWL studiert, weil ich gesagt habe, gut, das kommt meinen Fähigkeiten mit einem durchschnittlichen 3,5er Mathe-Schnitt sehr zugute. Und habe BWL studiert. Aber das hatte einen Grund aus dem Spiele, aus dem Spielebereich, weil ich nämlich sehr gerne Aufbausimulationen und Management-Strategiespiele gespielt habe, wie SimCity oder andere Sachen.
Okay.
Und habe gedacht, das macht mir Spaß. Also ich habe diese strategische Ader, ich habe diese strategischen Gedanken und ich kann gut managen. Warum soll ich das nicht probieren? Und dann bin ich ins BWL-Studium gegangen.
Und war das wie deine Spiele?
Nein. Das war... war anders als gedacht und deswegen hat sich mein Studium auch sehr lang hingezogen. Also ich hatte ja noch das Glück, auf Diplom zu studieren und ich habe insgesamt 8-9 Jahre studiert, bis ich den Abschluss hinbekommen habe. Es hat aber nicht damit zu tun, dass ich vielleicht es mir keinen Spaß gemacht habe, sondern dass es so viele andere tolle Sachen neben dem Studium gab, die man auch machen konnte.
Ja.
Ich habe dabei gearbeitet, ich habe Sport gemacht, ich habe Spiele entwickelt, ich habe versucht, mir eine Programmiersprache beizubringen. Ich habe es nie wirklich hinbekommen, aber ein bisschen Skript mit HTML kriege ich schon hin. Aber ich habe sehr viel nebenbei gemacht, was mich dann auch weitergebracht hat und mich dann auch auf einen ganz anderen Weg gebracht hat, als ich ursprünglich hatte. Also als ich BWL angefangen habe zu studieren, habe ich gesagt, ich werde irgendwann mal Vorstand von einem DAX-Konzern. Das war meine feste Überzeugung.
Ja.
Geht man rein. Und als ich mit dem Studium endlich fertig war, wusste ich gar nicht, was ich machen will, weil ich wusste nur, was ich nicht will. Und ich glaube, das ist auch...
Vorstand von einem DAX-Konzern werden.
Das garantiert nicht. Garantiert nicht, muss ich sagen. Das ist nicht mein Weg. Mhm. Weil ich habe zwischendrin auch bei Siemens gearbeitet. Alles tolle Unternehmen, tolle Menschen. Aber ich habe gemerkt, dass ich in einer so großen Organisation fehl am Platz bin, weil ich doch innerlich ein Freigeist bin.
Ja.
Und das waren immer die zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe dann erstmal nach dem Studium meine zweite Firma gegründet. Ich habe vorher noch mit meinem Bruder eine gehabt, als ich 16 war. Anderes Thema. Und da haben wir dann browserbasierte Serious Games für die berufliche Aus- und Weiterbildung entwickelt.
Ah, das ist quasi dann schon der Vorgänger von allem, was jetzt in den letzten Jahren ausgebaut wurde, oder?
Im Prinzip, das war 2007, 2008. Also das war ganz, ganz neu. Die Idee kam
Blended
eigentlich...
Blended Learning.
Genau, Blended Learning. Aber dann eben auch zu sagen, okay, wie bringt man denn jetzt wirklich Wissensinhalte in ein Spiel rein? Und die Ansätze damals waren, okay, ich habe so kleine Minigames. Aber der Lerneffekt war ja nicht da. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich kann dir fast jede Storyline erzählen von irgendwelchen Spielen, die ich in den 90ern gespielt habe. Das ist ja 30 Jahre her.
Ja.
Das heißt, da habe ich einen Lerneffekt. Ich weiß das noch. Und der Ansatz, den wir verfolgt haben, war, wir bauen nicht kleine Minigames mit Lerninhalt, also Games um einen Lerninhalt rum, sondern wir bauen ein Spiel und verweben dort die Lerninhalte rein. Also genau andersrum.
Ja.
Man hat eben genau diese immersive Welt, in die man eintaucht und dabei eben lernt. Und unser erstes Spiel, auch das letzte muss man dazu sagen, war Universe of Culture hieß das.
Schön.
Und darum ging es auch. Es war eigentlich ein Lernspiel für Expatriates. Das heißt, Unternehmen senden ins Ausland Expatriates und die machen sehr viele Schulungen vorher, nämlich bezüglich Cultural Bias oder kulturelle Differenzen.
Habe ich zum Teil studiert.
Ich auch, internationales Management, da kam das her. Und interkulturelles Management, da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Mhm. Aber die Idee war in der Tat zu sagen, man spielt einen Raumfahrer, der durch ein Wurmloch in eine andere ferne Galaxie geschleudert wird und dort auf einer Raumstation mit Alienvölkern strandet und sich dort eben zurechtfinden muss und irgendwann dazu kommen muss, ein Raumschiff zu bauen, wieder zurückzukommen. Mhm. Und dabei eben auch verstehen muss, wie er mit den unterschiedlichen Völkern zurechtkommt. Ja. Und das wäre letztendlich das Spiel gewesen. Wir sind da auch relativ weit gekommen mit Förderung. Nur unser Problem waren zwei Dinge. Einmal, wir waren sehr unerfahren, was Skalierung anbelangt. Mhm. Immer so ein Thema. Und zweitens sind wir voll in die Weltwirtschaftskrise reingerauscht und hatten dementsprechend sehr viele Probleme, dann auch wirklich Geld zu raisen.
Ja.
Am Ende mussten wir die Firma leider zumachen. Aber für mich war das dann der Einstieg in die Gaming-Branche an sich, weil ich dann erstmal zu Gameforge gegangen bin, hier in Karlsruhe. Hab dort das weltweite Marketing vorangetrieben, mhm, für die Spiele. War eine ganz tolle Zeit. Super Zeit.
Cool.
Sehr viel gelernt, sehr viel mitbekommen. Mit wahnsinnig vielen tollen, kreativen Menschen gearbeitet in der Branche und auch die Branche insgesamt aufgesogen. Mhm. Aber auch wieder aus der Business-Perspektive. Ja. Also ich war ja da nicht der Kreative, der geschaffen hat, sondern ich war immer der,
sagen,
der die dann vermarktet hat.
Ja.
Also ich hatte eine ganz andere Sicht darauf. Aber nach 3, 4 Jahren oder 5 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lang es waren, 4 Jahre, habe ich gemerkt, dass wenn man sein Hobby zum Beruf macht,
mhm,
also und damit wirklich auch, mhm, seine Brötchen verdienen muss,
ja,
dann wird das sehr schnell
nicht mehr lustig.
Genau.
Das Spannende ist ja, dass quasi dein erster Spillover-Effekt, der mit 16 schon war. Ich meine, ich oute mich jetzt, ich habe keine Ahnung von Games. Ich war auch keine Zockerin. Ich weiß, dass ich mir eine PlayStation damals gewünscht habe. Mein Bruder hatte nämlich eine Nintendo 64. Ich habe gesagt, ich hätte gerne PlayStation, weil da gab es damals irgendein Spiel, das man spielen konnte. Das gab es nur für die PlayStation. Und meine Eltern haben gesagt, nein. Ich gesagt, war was, Weihnachten? Das könnt ihr doch nicht jetzt schon sagen. Ich habe gesagt, Susanne, wir können dir eins garantieren. Du brauchst dich nicht freuen. Es gibt zu Weihnachten keine PlayStation, weil du wirst nicht vor der PlayStation enden. Ich habe keine gekriegt.
Ja, ich auch nicht. Also, bei mir war es ja noch die PlayStation 1. Ne? Ich war noch in der Grundschule und da kam der Gameboy raus.
Den hatte ich. Den großen, diesen dicken noch, den grauen.
Ich habe den immer noch. Ne? Der funktioniert auch noch.
Geil.
Der ist super. Aber ich musste das meinen Eltern aus den Rippen schneiden, also wirklich rausleiern. Das war ein Kampf, bis ich den bekommen hatte. Und ich war so stolz. Ich war so stolz,
geil,
auf diesen Gameboy.
Ja.
Und ich meine, Tetris ist heute immer noch ein Klassiker,
ja,
keine Frage,
ja,
immer noch gespielt. Aber damals war das einfach ein Erlebnis. Und dann Super Mario und die ganze Anfangszeit.
Ja, Zelda,
ja, ja. Wahnsinn.
Ja.
Also das war eine ganz tolle Zeit, aber ich hatte auch nie eine PlayStation. Das kam einfach nicht bei uns ins Haus. Da waren meine Eltern ganz rigoros.
Ja.
Und ich finde das auch gut. Also bis zum gewissen
Heute denke ich auch, ja, ja, ja.
Muss man sagen, heutzutage habe ich eine PlayStation 3, ich habe eine PlayStation 4. Ich habe ungefähr 500 PlayStation-Titel bei mir zu Hause rumstehen und eine Steam-Bibliothek. Steam weiß vielleicht nicht, was es ist,
nee,
aber da sind auch über 1000 Titel drin, weil ich so ziemlich jeden Midweek Madness Sale mitnehme. Ich komme halt nicht dazu, sie zu spielen, aber ich habe immer noch eine Leidenschaft
ist
dafür.
Ist aber auch Recherchen auch.
Ich sage mir, irgendwann spiele ich es. Und dann habe ich es.
Spätestens in der Rente.
Genau.
Bleibst du fit auf jeden Fall, keine Arthrose in den Daumen oder vielleicht dann ausgerechnet da. du hast vorhin gesagt, du hast dir ein bisschen HTML-Code-Schreiben beigebracht.
Mhm.
Wie schreibt man Spiele? Nicht mit HTML-Codes?
Also man muss ja dazu sagen, heutzutage mache ich sowohl, ich sag mal, physische Spiele, nenne ich es, Kartenspiele, Brettspiele, mhm, etc., mhm, Paper-Rollenspiele entwickle ich, Spielsysteme, auch sehr viel Mathematik, mhm, kommen wir gleich zu. Und dann natürlich auch digitale Spiele. Mhm. Ich persönlich bin nicht der, der sie entwickelt. Also ich habe es immer wieder probiert. Ich, mhm, habe auch einen gewissen Zugang dazu. Ich, mhm, weiß, wie Code strukturiert sein muss, etc. Aber ich bin kein Entwickler, kein Coder in dem Sinne, der sagt, ich setze mich jetzt hin, mhm, mein Pizzakarton und Clubmate, einen Kasten und dann entwickle ich mal in 2 Wochen ein Spiel runter. Das, mhm, das kriege ich nicht hin, das bin, mhm, ich nicht. Ich kann ein Spiel erdenken.
Mhm.
Ich kann es mathematisch formulieren an, mhm, Werten, weil letztendlich fast alle Spiele, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber ich sag mal 99% aller Spiele sind Mathematik. Weil im Hintergrund
können wir das für die Kinder und für alle mal kurz festhalten in der Schule? 99% der Spiele sind Mathematik.
Ja.
2 Dinge. Warum ist der Matheunterricht dann nicht dementsprechend gestaltet? Und Ihr könnt gut werden in Mathe, wenn ihr gerne spielt.
Natürlich. Also es hört sich paradox an, weil es soll ja Spaß machen und vielen macht Mathe keinen Spaß. Dabei ist Mathe aus meiner Sicht, wie gesagt, Grundschule 3,5er Kandidat, heute großer Mathe-Verfechter. weil ein Game besteht aus Balancing, so nennt man das. Ein Spiel muss ausgewogen sein, dass es einen langanhaltenden Spaßfaktor beinhaltet. Und deswegen ist bei den Game Mechanics, das heißt den grundlegenden Algorithmen, ist es wichtig, dass die nicht irgendwo an irgendwelchen Punkten brechen, beziehungsweise dann dafür sorgen, dass ein Frust entsteht. Und das ist Mathematik, reine Mathematik, weil man damit mit Computern zu tun. Und da muss das Zahlengerüst stimmen. Je story-intensiver, je mehr Variablen enthalten sind oder Entscheidungen, die man auch treffen kann, desto mehr Mathematik ist dahinter. Also nehmen wir mal das wohl erfolgreichste Rollenspiel, das jemals rausgekommen ist bisher, Baldur's Gate 3 von Larian Studios. Die haben das letztes Jahr rausgebracht. Super Spiel, tolles Spiel. Aber ich sag mal, bis das gebalanced war, das hat Jahre gedauert.
Und das ist ein analoges Spiel?
Das ist ein digitales Computerspiel.
Okay.
Und da geht es letztendlich nur darum um Mathematik, weil die ganzen Werte, die dahinter sind, was passiert wann und welche Effekte hat das, das ist Mathematik, die dahinter sind. Das darf man sich nicht verbauen. Und das ist ein Balancing, das sind riesige Sheets, das sind riesige Excel-Sheets, wo man das auch ausarbeitet.
Ja.
Und das liefert den Grundspaß. Danach kommt natürlich noch Story, dazu kommt Grafik oder was auch immer. Das eigentliche Spielprinzip ist Mathematik.
Und du machst sowohl als auch.
Ja, ich mache sowohl als auch, weil ich sag mal, das eine kann ich mit der Hand machen, weil ein physisches Spiel, das kann ich auch selber bauen mit einer Schere und Papier und wenn ich es fertig habe, dann schaue ich, dass jemand das noch schön macht und dann kann man es produzieren. Das digitale Spiel, da bin ich nicht derjenige, der codet, aber ich erdenke die Welt, ich schaffe die Grundlagen der Mathematik, was dahinter steht, wie das Balancing ist und das Story Design, das Gameplay hauptsächlich, aber dann die eigentliche Umsetzung, die macht dann jemand anders.
Okay, dafür aber, wir sind jetzt abgeschwiffen, du bist in deinem eigenen Unternehmen, aber du bist alleine und du hast keine Angestellten.
Genau, ja. Also auch das ist eine bewusste Entscheidung. Mhm. Also zum einen ist es dem geschuldet, dass ich, für mich ist das eine Form auch da steckt sehr viel Herzblut drin, sagen wir es mal so. Also das ist, ich habe letztes Jahr die Firma gegründet, dann endlich. Ich habe 6 Jahre lang Gameskripte gesammelt, die ich umsetzen will. Aha. Und jetzt letztes Jahr kam es dann endlich dazu, dass ich gesagt habe, ich gründe jetzt die Pepper G Games Studios.
Mhm. Warum Pepper G? Welche Bedeutung hat der Name?
Das ist eigentlich eine Zusammensetzung aus Pepper und Energy. Also das Logo ist auch eine tolle Pepperoni, also eine Chilischote mit einer Blitzkugel drin. Und ich denke, das trifft es ganz gut, weil das sehr spicy ist. Es hat Energie und es macht Spaß. Das trifft es eigentlich. Also ich bin sehr überzeugt von meinem Logo. Ich finde es toll.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist ein Herzensprojekt. Das ist nicht etwas, und da wieder die zwei Herzen, natürlich muss ich auf die Zahlen schauen. Natürlich denke ich das durch auch von der Geschäftsperspektive. Aber von all den Sachen, ich habe ja noch mehr andere die Sachen, die ich tue, ist das ein Herzensprojekt. Und da möchte ich mir momentan nicht zu viel Verantwortung für andere Menschen ans Bein binden, muss man ganz einfach sagen. Weil ich sehe es so, ich habe nicht nur Angestellte mit Teammitglieder oder Partner, sondern da geht auch Verantwortung mit einher. Und das möchte ich momentan nicht. Und ich aktuell fahre ich damit ganz gut, weil ich habe eben aufgrund meines Werdegangs und meiner Erfahrung in der Gamesbranche ein sehr großes Netzwerk.
Ja.
Und da spielen wir uns gegenseitig die Bälle zu und entwickeln auch tolle Sachen. Und deswegen passt das für mich momentan absolut. Bis zu einem gewissen Punkt.
Bevor ich auf natürlich dein Fantasy-Rollenspiel zu sprechen komme, du hast gesagt, du machst noch andere Dinge, weil du arbeitest für, wenn man das so sagen kann, Ear-Reality, also Ohr-Realitäten?
Ja, also für ist, ja. Sagen wir es mal so, E-Reality und ich haben eine sehr gute Partnerschaft.
Okay.
Auch da wieder. Nominell sieht man, hast du wahrscheinlich auf LinkedIn gesehen oder auch immer, stehe ich dort als, ich glaube, CCO, Chief Commercial Officer oder Chief Finance Officer. Mhm. Ja, also der Chris Mahnke, auch ganz toller Kerl, ganz toll. Ich bin super Fan von Chris, mit was für ein Spirit, der seine Firma aufbaut und nach vorne treibt. Finde ich toll und deswegen, wir sind vor einem Jahr, haben wir uns kennengelernt ungefähr. Und er hat mich angesprochen, ob ich ihn unterstützen kann bei dem einen oder anderen, auch mit meinem Wissen aus der Gaming-Branche. Und habe ich gesagt, ja klar, mache ich gern, kommen wir zusammen. Und daraus hat sich eine gute Partnerschaft entwickelt. Das heißt, ich unterstütze E-Reality mit meinem Netzwerk, mit meiner Erfahrung und auch bei diversen finanziellen Themen. Und da haben wir eine gute Partnerschaft. Und nominell stehe ich als CCO, CFO auf der Website und so weiter. Ich würde das jetzt nicht als Angestelltenverhältnis bezeichnen.
Okay, okay. Ja. Weil ihr dann aber ja trotzdem habt ja, wart ja bei der Frankfurter Buchmesse, ihr habt ja auch Auszeichnungen bekommen. Was genau macht ihr für alle, die jetzt zuhören?
Ja. Also E-Reality in a nutshell hat eine Plattform, die nennt sich Twist Tales. Und Twist Tales bietet ein interaktives Hörerlebnis für alle, die letztendlich auch Fantasy oder andere Genre begeistert sind. Also E-Reality liefert Interactive Audio Stories. Kannst du dir vorstellen, also normale Audio Story oder Hörbuch auch genannt, ist ja linear.
Ja.
Und interaktiv bedeutet, dass du jetzt Entscheidungen treffen kannst. Und das Schöne ist, das ist sprachgesteuert.
Ja.
Ne? Das heißt, du kannst auch während dem Autofahren, machst du dir Twist Tales an, suchst dir eine Geschichte raus und dann spielst du die quasi wie in einem Spiel durch. Und das kannst du natürlich erweitern auf viele andere, ich sag mal, Genres. Nicht nur das Gaming-Genre. Kannst dir vorstellen, Lerninhalte sind möglich, es sind Ausbildungsdinge möglich, ist alles möglich. Und da, also der Scope, wohin das gespielt werden kann, ist wahnsinnig groß. Und die Plattform von E-Reality und die Leute, die da arbeiten und mitmachen, die sind einfach toll. Und deswegen habe ich gesagt, unterstütze ich das gerne.
Ja. Ich habe es, glaube ich, eben gar nicht gesagt, ihr habt die Auszeichnung Ideenstark ja bekommen.
Ja.
Was erhofft ihr euch davon?
Naja, zum einen mehr Audience. Ne? Es ist ja noch so, dass das Unternehmen ist ja noch relativ jung, muss man dazu sagen. Und kleine Unternehmen, die vor allem eine Plattform bauen wollen, Plattformen brauchen Publicity, das ist das eine. Aber dann natürlich auch Erfahrung und Austausch, Netzwerk in der Games-Branche Baden-Württemberg. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil die Games-Branche ist aus meiner Sicht natürlich eine tolle Branche. Aber sie ist auch noch immer noch in den Kinderschuhen in Deutschland und in Baden-Württemberg auch. Und ich finde das toll, was hier gemacht wird. Von der Stadt Heidelberg zum einen, aber auch von Games Baden-Württemberg, also der MFG. Die haben da tolle Programme, nicht nur die Förderprogramme, sondern auch die Ausbildung der Gameswirtschaft und die Förderung. Und da wollen wir als E-Reality auch unseren Beitrag leisten und uns einbringen. Also das ist nochmal der dritte Aspekt, sozusagen.
Nachwuchs. Dass wir,
Nachwuchs, genau.
Ja, ja. Und da hat euch die Buchmesse vermutlich in allen Belangen auch geholfen, oder?
Absolut, natürlich. Ja. Natürlich, weil natürlich, wenn man über Geschichten redet und Hörbücher, dann muss man im gleichen Atemzug natürlich auch Verlage sorgen. Und wo trifft man die?
Ja, auf der Buchmesse. Ja. Und die ist ja sowieso sehr den Rollenspielen und Fantasy-Welten zugeneigt.
Natürlich.
Ja. Zum anderen, dein Unternehmen Peppergy. Du hast ja ein ganz besonderes Game entwickelt. Es ist aber ein Computerspiel.
Ja, es ist noch in der Entwicklung. Also noch ist es nicht da, aber es ist in der Entwicklung.
Es spielt in Heidelberg und heißt Memoria Palatina. Um was geht es?
Ja, ich gehe ein bisschen zurück. Es war 2016, 2017. Da war ich gerade auf Malta beruflich und bin im Bus zu einem Freund gefahren und an den Stadtmauern von Valletta vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Malta warst. Malta ist eine ganz interessante Insel. Sie ist ein Eiland, ein felsiges Eiland im Mittelmeer, das aber eine unglaubliche Geschichte hat. Und zwar schon vor der Römerzeit, da war jeder. Es waren die Römer da, es waren die Karthager da, es waren die Perser da, es waren die Normannen da, es waren die Kreuzritter da, es waren die Franzosen da, es waren die Engländer da, es waren die Italiener, alle waren da. Die sind immer da durchgezogen. Und weil es eben ein strategisch wichtiger Punkt im Mittelmeer war, über alle Jahrhunderte ist auch sehr viel entstanden, viele Burgen und so weiter. Und
viele Einflüsse ja dann
auch. Viele Einflüsse. Ja. Im 15., 16. Jahrhundert war natürlich die Bedrohung vor den Persern damals im Orient natürlich sehr groß. Und Malta hat eine wesentliche Rolle gespielt. Und die haben dann sehr starke Verteidigungsmauern gebaut, also riesige Stadtmauern. Wenn man da heute vorbeifährt, das ist beeindruckend.
Die stehen auch komplett.
Die stehen auch noch komplett und es sind mit die größten Befestigungsanlagen, die es in Europa und auf der Welt gibt. Und ich bin da vorbeigefahren im Hochsommer und habe aus dem Fenster rausgedöst und habe gedacht, eigentlich, es war wieder so eine Phase, wo ich was gemacht habe, was eigentlich gar nicht mit Games zu tun hat, ja. Also nur bedingt. Und ich habe gedacht, eigentlich sehne ich mich danach und gedacht, ich möchte ein Rollenspiel entwickeln.
Aha.
Und das war so der Nukleus, wo es angefangen hat. Habe ich überlegt und gedacht. Und ich bin dann 2018 wieder nach Heidelberg zurückgekommen. Ich bin ja hier auch geboren, aufgewachsen. Mhm. 2000 bin ich weg und war eigentlich, meine Eltern, alle sind hier, klar, meine Familie ist hier. Aber ich war immer woanders. Und als ich dann 2018 endgültig auch beruflich wieder hergekommen bin, hat es ein paar Monate gedauert. Aber dann war ich mit meinen Kindern oben auf dem Schloss. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gedacht, ich mache ein Rollenspiel, das in meiner Heimat spielt. Aber warum? Das hat einen Grund gehabt. Und zwar, weil Heidelberg aus meiner Sicht Ausgangspunkt oder auch Startpunkt einer ganz wichtigen Epoche der europäischen Geschichte ist. Und zwar der Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Und das wurde mir da bewusst und habe gedacht, das ist perfekt. Perfekt. Also nicht nur als Ausgangspunkt, sondern aus verschiedenen Aspekten heraus. Der eine Aspekt ist, der Dreißigjährige Krieg und auch die Vorgeschichte dazu ist, wir lernen wir zwar alle in der Schule.
Mehr oder weniger.
Die meisten hören nicht zu. Ich habe damals auch nicht wirklich zugehört, auch wenn ich relativ geschichtsbegeistert bin. Aber es wird zu wenig behandelt, grundsätzlich. Also kaum einer weiß wirklich Bescheid, was denn eigentlich passiert. Man weiß ungefähr, es gab Konflikte zwischen den Katholiken und den Protestanten im Reich.
Das wäre jetzt auch mal.
Und genau da ungefähr war das. Und dann gab es einen Prager Fenstersturz und dann ging die ganze Chose 30 Jahre lang los, ne? Weil es der 30-jährige Krieg heißt. Das ist jetzt sehr einfach gesagt. Ne? Aber wenn man sich mal mehr mit beschäftigt, dann verbirgt sich da sehr viel mehr dahinter. Und eigentlich ist der Prager Fenstersturz nur noch das
Tüpfelchen auf dem
I. Ja, das Tüpfelchen aus dem I. Das Ganze geht viel weiter vorne los. Und Heidelberg spielt eine ganz wichtige Rolle da drin, weil hier der junge Kurfürst Friedrich, der Nachfolger ist, der, ich sag mal, nicht der Nachfolger, er kriegt in ganz jungen Jahren, 1613, die Verantwortung, nicht nur als Kurfürst im Reich, als erster Kurfürst im Reich, der auch der Truchsess ist für die Kaiserernennung. Er ist auch gleichzeitig der Führer der Protestantischen Union in Deutschland oder im Heiligen Römischen Reich und damit Antagonist von dem eigentlichen Kaiser, dem Habsburger. Und das in ganz jungen Jahren. Und da spielt sich so viel ab in dieser Zeit, in einer Zeitspanne eigentlich von 10 Jahren von seiner Ernennung oder bis zum eigentlichen Ausbruch des Krieges und dann auch dem Fall von Heidelberg. Und das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und die habe ich mir angeeignet und habe gedacht, das ist der Stoff, über den ich ein Spiel machen will. Weil es perfekt passt, da ist alles drin. Ja. Da ist Liebe, Romantik, Verrat. Es ist eine von der Dramaturgie eine super Story. Ich kann gerne noch gleich mehr erzählen. Da kam das dazu. Also Malta, der Anfangspunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte ein Rollenspiel machen.
Ja.
Und 2-3 Jahre später, dann wusste ich genau, was ich machen will. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, wann mache ich es.
Ja. Ja. Memoria Palatina heißt was?
Memoria Palatina, ja, der ist bewusst gilt. Palatina ist die Kurpfalz. Also ist der lateinische Begriff für Kurpfalz.
Ah,
okay. Wir befinden uns ja in der Kurpfalz. Und um die Region geht es auch. Und Memoria, auch lateinisch, hat aber eine vielfältige Bedeutung. Es ist nicht nur die Erinnerung, es ist auch das Gedenken, es ist das Erbe, es ist die, also es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten für Memorien. Und ich habe diesen doppeldeutigen Begriff gemocht, weil es eben mehr ist. Es ist die Geschichte, es ist die Erinnerung, es ist das Gedenken, es ist das Ereignis, das damals passiert ist und die auch ein bisschen das Schicksal, das da reinspielt. Und deswegen passt dieser Begriff Memoria Palatina, also das Gedenken an diese Zeit, sehr gut.
Spannend. Und du hast aber gesagt, es ist noch nicht fertig.
Nein, es ist noch nicht fertig. Ich bin manchmal auch ein bisschen größenwahnsinnig.
Weil ich dachte gerade, okay, 10 Jahre Freiheit, ja. Rechte oder Krieg. Es ist viel. Und ja. Du machst es ja jetzt, es hat dich niemand beauftragt. Das ist ja nicht dein Hauptberuf.
Nein, das ist nicht mein Hauptberuf.
Oder dein Hauptprojekt.
Korrekt, es ist deine Leidenschaft. Ich sag mal so, ich habe die Geschichte in meinem Kopf sehr weit entwickelt gehabt, bis letztes Jahr, wo ich dann endlich die Chance hatte, meine Firma zu gründen. Aha. Und dann habe ich gesagt, ich gründe die Firma und eigentlich war das erste Projekt Memoria Palatina.
Und eigentlich
habe ich dann auf dem Weg gemerkt, dass ich noch parallel 2, 3 andere Sachen machen will in dieser Firma, okay. Also ein Kartenspiel und so weiter. Aber ich habe sehr stark und hart an dem Konzept erstmal gearbeitet und ich habe parallel eine Förderung bei der MFG Baden-Württemberg beantragt, eine Konzeptförderung, die ich auch dankenswerterweise bekommen habe. Womit ich ein bisschen Grundkapital hatte, um letztendlich Unterstützung einzusammeln.
Ja,
dann habe ich angefangen zu recherchieren. Sehr lange zu recherchieren.
Ja, weil da ist ja fast ein Geschichtsstudium.
Ja, ist es auch in gewisser Weise, weil man es ist wie eine Zwiebel. Je weiter man reingeht, desto einmal saftiger wird das, ja, aber auch desto mehr erfährt man und versteht man die Gesamtzusammenhänge.
Ja. Also,
und wer mir da sehr geholfen hat, war das Kurpfälzische Museum hier in Heidelberg. Mhm. Ich habe einfach mal frech eine Anfrage gestellt und dann hat sich der Herr Professor Frieder Hepp mit mir getroffen und hat sich angehört, was ich mache und fand das toll. Und dann haben wir uns in der Tat 2 Tage lang eingeschlossen und sind alles durch meine ganzen Fragen und er hat mir den Gesamtzusammenhang erklärt. Nicht nur, man hat jetzt zuerst eine Sicht drauf und dann sieht man den Kurfürst, hat ein gewisses Bild davon und der hat leichtfertigerweise gesagt, er will jetzt König von Böhmen werden und seine Frau hat ihn überredet und danach endet das Ganze im Krieg. Ja, so einfach ist das aber nicht, sondern die ganzen Strenge, die sich da hinten rum ränken, auch die Unerfahrenheit eines Friedrich, dass er eben jung war und einen Rat hatte, einen Kurfürstenrat um sich rum, der eigentlich von seinem Vater dominiert war. Und das waren alles alt. Muss ich das vorstellen, der Junge war gerade 17, 18 Jahre alt geworden, sein Vater früh gestorben. Und er hatte eigentlich nie die Chance, wirklich eine eigene, also vielleicht hat er schon eine Chance gehabt, eine eigene Meinung zu bilden, aber er war dominiert von seinem Hofrat. Und das waren alles 40, 50-jährige Männer.
Alte, weiße Männer.
Die genau wussten, wie das politische Spiel zu spielen ist und selber ihre eigenen Ambitionen hatten. Das heißt, jetzt kann man sich natürlich 400 Jahre später fragen, war es seine Entscheidung? Wurde er da in gewisser Weise reingedrängt? Wurde er auch falsch beraten? Das sind alles so, das ist dann das Mysterium, das vielleicht auch zu klären gilt, das ich auch nicht klären kann. Mhm. Aber da gibt es so viel mehr Stränge, auch die, was die Großmächte zu der Zeit gedacht haben. Muss ich ja die Achse vorstellen. Wir hatten ein protestantisches, wenn man es so nennen kann, Großvereinigtes Königreich. Der Schwiegervater von Friedrich war ja der König von England. Also er hatte ja die Tochter von Heinrich IV. Geheiratet. Und das war eine Achse Kurpfalz oder Protestantische Union im Heiligen Römischen Reich und Großbritannien. Was man aber dazu noch wissen muss, seine Mutter war eine Holländerin, also aus dem Haus Oranien.
Friedrichs,
ja. Ach. Und die Oranier, also die Holländer oder die Niederländer, die hatten natürlich ein vitales Interesse, dass diese Achse stattfindet, weil die natürlich im ewigen Clinch mit Spanien waren. Ja. Katholisch. Also da spielt Machtpolitik, wer kontrolliert den Handel?
Ja.
Dann die Kirchenpolitik sehr stark rein. Und das kulminiert alles hier in Heidelberg für eine große Zeit. Und dann natürlich mit dem Ausbruch des Böhmischen Krieges und der fatalen Annahme der Königskrone, das dann letztendlich den 30-jährigen Krieg auslöst. Aber ich sag mal, da findet sehr viel statt. Und mich fasziniert die Geschichte insofern, als 1614 heiratet Friedrich Elisabeth. Und das ist quasi ein Honeymoon. Also Friedrich, ganz jung, muss zu dem, geht nach England, nach London und hält um die Hand der Elisabeth an, als kleiner Knirps, hinterlässt aber einen großen Eindruck. Es gab bessere Bewerber, aber er kriegt sie und es war auch eine Liebeshochzeit.
Ja.
Und die kommen hier nach Heidelberg und alles ist in Aufbruchstimmung. Ne? Jeder feiert dieses Event als die große Zusammenkunft und es sieht nach blühenden Landschaften aus. Es wird der Hortus Palatinus gebaut und die Kultur blüht auf in Heidelberg, das jahrzehntelang eigentlich ein bisschen, ich sag mal, kulturell auf dem Abstieg war, blüht plötzlich auf durch die Universität, durch die Künste, die auch Elisabeth hier vom englischen Hof hierher bringt. Also Heidelberg blüht als Machtzentrum in Europa auch wirklich auf. Und das Ganze kippt dann Immer mehr, so 2-3 Jahre später, als sich die Wolken verdüstern, die Konfessionen im Heiligen Römischen Reich kommen immer mehr aufeinander. Und das Ganze kulminiert dann natürlich mit dem Prager Fenstersturz, dem Ausbruch, dem Aufstand der Böhmen, dem Tod des Kaisers und dem Nachfolger. Und dann natürlich der Annahme der Königskrone, die Friedrich angeboten wurde, zu einem wirklichen offenen Konflikt, wo dann Protestanten gegen Katholiken im Reich aufeinander vorgehen. Also von der Dramaturgie wird alles von rosa-rot, immer düster bis zum absoluten Untergang. Und dieses, das ist eigentlich perfekt für eine Geschichte aus meiner Sicht.
Klingt nach Shakespeare auf jeden Fall.
Ja, ja. Sehr viel.
Und einige Geschichtslehrer könnten da, bin ich mir sicher, noch was von dir lernen.
Ich weiß nicht, aber ich sag mal, speziell in der Epoche habe ich jetzt so viel Wissen angesammelt. Ich würde sagen, da ist immer noch sehr viel zu holen, aber ich kenne mich jetzt schon einigermaßen.
Ja.
Aber wie gesagt, ich hatte auch tolle Unterstützung von nicht nur dem Kurpfälzischen Museum, sondern auch die Heidelberger Akademien der Wissenschaften haben mich unterstützt. Der Professor Dr. Deutsch war da auch ein guter Ansprechpartner, speziell auch für Gegebenheiten, was ist ein Henker? Wie war das damals? Dann habe ich auch ganz frech einfach die evangelische Kirche in Heidelberg angeschrieben. Herr Petracke hat mir da hat mich sehr unterstützt, haben wir uns öfters ausgetauscht. Und ich habe auch einfach mal den Bischof von Speyer angeschrieben.
Ja.
Und ich habe mich nicht mit dem Bischof getroffen, aber ich habe mich mit der Kommunikationsabteilung getroffen. Die haben ja auch ihre Bestände geöffnet.
Schön.
Weil Speyer natürlich auch wieder so einen Antagonismus bildet zu Heidelberg und dem Protestantentum. Also ich habe sehr viel gelernt.
Und ich würde sagen, hier ist mal festzuhalten, wie groß dieser Spillover-Effekt ist, schon allein dieses Spiels.
Ja.
Also in die Religionen, in die Museen, in die Akademie der Wissenschaften, also so Menschen schon allein. Und dann kannst du mit diesem Spiel was lernen. Also
hoffentlich. Also ich versuche.
Mannigfaltig.
Ich muss ja sagen, ich mache jetzt nicht ein reines Geschichtsspiel. Das hört sich jetzt danach an und ich habe jetzt hier wahrscheinlich sehr viel erzählt von Dingen, die manche Leute zum ersten Mal hören. Aber ich möchte in der Tat, ich verwebe hier auch wieder verschiedene Ebenen.
Ja, ja,
nee,
ja.
Ich habe eine geschichtliche Ebene, die ich möglichst realistisch nachbilden will.
Ja.
Ich möchte diesen historischen Hintergrund zeigen und auch die historischen Persönlichkeiten in dem Spiel haben. Auf der anderen Seite will ich diese aber natürlich mit klassischen Rollenspielelementen vermischen. Also es wird auch klassische Rollenspiele, Spielquests geben und ich werde einen Vampir als Gefährten da drin haben, keine Frage. Aber ich nehme dann auch Sagen und Legenden aus der Kurpfalz mit auf.
Ja.
Also, weil vor allem wissen auch viele nicht, aber unsere, speziell die Kurpfalz, aber auch die Pfalz und überhaupt Deutschland hat, ist ja voll von Sagen und Legenden.
Ja, ja.
Und dass hier unter dem Heiligenberg auch Erzwerge hausen, das wissen auch die wenigsten, ne? Und das kann man alles aufgreifen und eben auch entsprechend in ein Spiel hineinbringen.
So viel zu den Ebenen, ja. Sehr spannend. Erklärt auf jeden Fall, wie viele Jahre schätzt du, brauchst du noch?
Wie viele Jahre brauche ich? Also, es ist das leidige Thema des Geldes. Und ich habe ja auch gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit. Das heißt, momentan bin ich gerade dabei, ich habe das Konzept fertig. Ich feile natürlich noch immer weiter und hier ändert sich die Story. Gerade bauen wir einen Prototypen. Ganz einfach. Also wir bauen jetzt gerade einen Prototypen, der letztendlich alle Funktionen und Features beinhaltet, aber eben nur eine kurze Sequenz des Spiels hat. Also ich sage mal nicht alle Features und Funktionen, aber ich sage mal 70% der Feature-Umfangs und Mechaniken sollen abgebildet sein, plus dann eben ein spielbarer Prototyp von 10-15 Minuten, so dass man einen Eindruck bekommt, was es ist. Und danach, der Plan ist natürlich auch mit diesem Prototypen dann auch auf Geldsuche zu gehen. Natürlich, ganz klar.
Das heißt, ich wollte nämlich gerade fragen, wer bekommt denn so einen Prototypen? Hauptsächlich die Menschen, die du suchst, bezüglich Geldes? Oder lässt du auch testen, völlig random, Spieleliebhaber, jugendliche Kinder, wie auch immer, deine Kinder vermutlich.
Ja, also meine sind noch ein bisschen jung, der Älteste ist gerade 9 Jahre
alt,
aber Na, vielleicht, je nachdem, wie lange ich noch brauche. ja, also ja, in der Tat relativ breit. Also ja. Ich sag mal so, ich auf der einen Seite werde ich selber Geld an den Tisch bringen, um dieses Spiel zu entwickeln zu der richtigen Zeit. Das kommt dann aus meinem eigenen Verdienst, den ich habe, weil ich einfach dahinter stehe und daran glaube. Und ja. Ich denke, dass es dann auch der, wie sagt man so schön, Skin in the Game, das notwendig ist. Ja. Dann aber natürlich, um so ein Projekt, wie ich es mir vorstelle, umzusetzen, braucht man entsprechend mehr Geld. Und da wird es dann zum einen natürlich, werde ich eine Kickstarter-Kampagne starten zu gegebener Zeit. Zum anderen versuche ich Friends, Fools, Family, aber auch Förderer, Unterstützer, die vielleicht ein kulturelles Projekt im Rahmen von Heidelberg unterstützen wollen oder der Kurpfalz mit vielleicht auch einem leichten pädagogischen Anspruch, aber vor allem spielerischen Anspruch zu unterstützen. Mhm. Und dann klassische Investoren für Game-Projekte.
Okay.
Das ist auch ein bisschen ein Zeitthema, weil ich sag mal, in Games zu investieren ist immer so ein kleines Risiko. Da muss man schon in Anführungsstrichen Spieler sein.
Okay.
Weil es gibt kaum etwas, wo man sagt, das ist eine sichere Bank in der Gaming-Branche. Man kann viele, die sagen, das wird auf jeden Fall ein Hit, die sind ziemlich baden gegangen.
Aha.
Und deswegen kann man natürlich eine Vision haben, die kann noch so toll sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch wirklich der große Hit wird, das können die wenigsten voraussagen.
Okay. Wie verdient man denn dann? Weil es klingt ja jetzt für mich als Laien nach sehr viel Arbeit. Und dann ist das Spiel, gehen wir davon aus, du hast es in, keine Ahnung, 5 Jahren ist es fertig entwickelt, mit allen Ebenen und allen Features. Und du bringst es an die Welt. Dann wird's gekauft von vielleicht Hochschulen oder von Schulen. Wie funktioniert das?
Naja, also mein Spiel ist klar für den Endconsumer-Bereich konzipiert. Und da muss man ganz klar sagen, heutzutage muss man über die großen Distributionsplattformen gehen. Wobei vielleicht Plattformen übertrieben ist. Es gibt eigentlich nur eine momentan und das ist Steam. Steam ist die Plattform von Valve, ist letztendlich die Gamer-Plattform, wo Games verkauft werden.
Weil man keine CD-ROMs mehr verschickt, sondern man macht das auch alles digital?
Ich sag mal, Liebhaber nehmen noch CD-ROMs, aber faktisch sind es Downloads, die man kauft.
Okay. Ne?
Und das ist die Distributionsplattform Nummer 1. Es gibt natürlich andere Plattformen, die kleiner sind oder die auch jetzt wahrscheinlich in naher Zukunft größer werden. Ich nenne da zum Beispiel den Epic Game Store von Epic. Der sieht ganz gut aus und ich denke, der wird auch in den nächsten Jahren Wachstumszahlen hinlegen, die größer werden, womit die Relevanz für diese Plattform steigt. Aber klar ist momentan, wenn man ein Spiel heutzutage distribuieren will, das für den PC gedacht ist, muss man dazu sagen, dann kommt man an Steam nicht vorbei und darauf wird das Spiel auch ausgerichtet. Also man muss sich natürlich entscheiden, auf welchen Plattformen wird es distribuiert. Das ist kein Mobile Game, es ist auch kein klares Konsolenspiel, es ist in der Tat das von meiner Konzeption her ein PC-Spiel. Und dann auch, ich sag mal, es ist Mid-Core, würde ich mal klar sagen.
Mid-Core bedeutet?
Also im Gaming-Bereich macht man gerne eine Unterteilung der Spielertypen. Es gibt den Core-Spieler, der liebt es, tief in Spiele oder sie, ich sag's mal, bis zum Exzess zu spielen. Das sind die wirklich ganz tief reingehen und wo Gaming auch ein ganz großer Stellenwert in ihrem Leben einnimmt. Das sind Core-Spiele. Dann gibt's Mid-Core-Spieler, die sind, ich sag mal, nahe dran, aber nicht wirklich, die nehmen das mit, was mitzunehmen ist, aber sind jetzt nicht, das würde man jetzt nicht als Core-Spieler bezeichnen. Die würden jetzt auch nicht 12, 14 Stunden am Tag Spiele spielen.
Ein Core-Spieler ist so mit 12, 14 Stunden am Tag.
Kommt drauf an. Ne? Okay. Es gibt auch den professionellen Bereich, vor allem der, wo man auch Geld verdienen kann im Pro-Gaming. Aber ja, also ich sag mal, Core-Spieler, das ist ein Lebensinhalt, das ist eine Philosophie, da ist man sehr stark involviert. Und dann gibt es natürlich den großen Casual-Gaming-Bereich, zu dem, ich sag mal, die meisten zählen, die auch Handy-Spiele oder Mobile-Games spielen, aber auch viele PC-Spieler, die einfach sagen, hey, ich mache das zum Freizeitvergnügen, aber nicht regelmäßig oder dann, wenn es mir Spaß macht. Ne? Das ist so die grundsätzliche Unterscheidung, kann man sagen. Und mein Spiel ist vielleicht, also hauptsächlich Casual bis Mid-Core. Okay. Aber ich würde es jetzt nicht als Core-Spiel bezeichnen, vor allem, weil ich die Game-Mechanik nicht darauf auslege.
Okay, okay.
Na, das ist ganz klar. Also ich will jetzt nicht, dass da Spieler erstmal ein Studium ablegen müssen, um zu verstehen, wie ich meinen Helden optimal auslevel und ausbalance, damit er auch noch das Letzte aus seiner Waffe rausholt. Das ist nicht mein Anspruch. Okay. Also da bin ich eher, da ist das Spiel auch eher darauf ausgelegt, eine immersive Spielwelt,
ja,
die zum Entdecken einlädt, ja, und eine lebhafte und tiefgreifende Story zu erleben.
Okay.
So, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich hatte was.
Wie man damit Geld verdient. Genau. Dann sind wir auf die. Genau.
So, hast du gesagt. Ja, grundsätzlich, wenn man Geld verdienen will, dann bringt man heutzutage einen Free-to-Play-Titel raus, der über In-Game-Monetarisierung zusätzlich holt. Ich sag mal, du kannst kostenlos einsteigen und zahlst dann für Add-ons oder.
Wenn du irgendwann nicht mehr weiterkommst, kannst du so und so viele Diamanten kaufen für 10 Euro, weil dann kommst du weiter, oder du musst 24 ja. Stunden warten und so Sachen.
Mhm. Genau, ich sag mal, das ist, wenn man gut Geld verdienen will, dann ist das der Weg, um ein Spiel wirklich auch ja gut zu monetarisieren.
Wie viel Geld geben Menschen denn dafür aus?
Kommt drauf an. Also
gibt es da Untersuchungen, Statistiken?
Ja, ich sag mal, es gibt Statistiken, es gibt Untersuchungen, es gibt. Ich weiß von Einzelfällen, das sind dann meistens Transaktionen, die aus dem arabischen Raum oder Russland kommen. Kann ich dann vorstellen, wer das ist, können dann nochmal 20.000 Euro im Monat sein. Das sind dann meistens die Söhne von irgendwelchen Oligarchen oder Scheichs, denen es egal ist, die wollen jetzt ihr Max-Level haben. Aber sonst kann man da schon einen guten, mittleren, dreistelligen Betrag pro Monat in dem Core-Gaming-Bereich lassen.
Und ja, dieses Spiel hört dann auch nie auf. Verstehe ich das richtig? Du kommst nie bis zum Ende.
Naja, man muss sehen, was der Antrieb eines solchen Spiels ist. Also, und es kommt darauf an, welches Spiel es ist. Ist es jetzt ein Mobile-Spiel? Ja, ja. Ist es ein Massive Multiplayer Online-Game, also MMORPG? Ist es ein Browser-Game? Auch da gibt es ganz verschiedene Unterschiede. Also ist sehr weit gestreut.
Okay, ja.
Aber ich sag mal, wirklich in einem Core-Bereich, im MMO-Bereich, wo man letztendlich große immersive Welten hat, wo auf Servern viele tausende Spieler gegeneinander antreten, hat man natürlich diejenigen, die dort sehr viel Geld ausgeben, um dort letztendlich der Beste, Schönste, Stärkste, Schnellste auf dem Server zu sein.
Okay,
ja. Und das muss man, aber das ist auch ein menschliches Bedürfnis, das da befriedigt wird.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, da kommt die Therapeutin mir mit vielen.
Ja, ich sag mal so, ich will jetzt da nichts über den Kamm scheren. Nee. Weil Menschen sind unterschiedlich, aber platt kann man sagen, dass viele das als Substitut zu ihrer Realität sehen. Weil wenn man dann sich die Zahlen manchmal anschaut in der Gaming-Branche bei MMO-Spielen, dann sind diejenigen, die am meisten Geld ausgeben und die am meisten auch die Besten auf dem Server sind, diejenigen, die 18 Stunden am Tag spielen.
Mhm. Wow.
Wer kann das?
Ja.
Also ich sage jetzt mal, das sind nicht diejenigen, die nebenbei noch Vorstand von einer Firma sind. Das funktioniert
nicht. Und nicht nur, wer kann das finanziell, sondern wer kann das, ohne den Blick für die eigentliche Realität zu verlieren, wenn du doch 12 bis 18 Stunden, das ist ja...
Ja, natürlich. Mhm. Aber das, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da hängen teilweise auch Schicksale hinten dran. Ich sag mal so, für manche ist das ein Ventil oder ein Ausflucht aus ihrer Realität.
Mhm. Ja, ja.
Für viele und für die meisten ist Spielen einfach nur Spielen. Mhm. Und da sehe ich auch mein Spiel. Also um das klarzustellen, also Memoria Palatina wird kein Free-to-Play-Titel sein, sondern das wird ein normaler Box-Titel sein. Ich setze den Preis momentan, das muss ich natürlich später bestimmen, irgendwo bei 40, 50 Euro an. Mhm. Und damit kriegt man das ganze Spiel und dann ist fertig. Und dann kann man spielen, wie man will. Dann gibt es vielleicht irgendwann später ein Add-on, das kauft man dazu. Aber ich bin, auch wenn ich weiß, wie die Monetarisierung, BWLer, funktioniert, habe ich mir zum Grundfesten meiner Gaming-Firma gesagt, ich sage es, bei mir gibt es nur Festpreistitel.
Ja.
Ich will keine versteckten Kosten, sondern wenn du das Spiel kaufst, dann kriegst du das.
Schaffst du mit 40, 50 Euro tatsächlich dann alles wieder reinzuholen, dass du 0-0 oder mit sogar Gewinnen rausgehst?
Na, das hängt von so vielen Faktoren ab.
Das kann man vorher nicht sagen.
Ja, doch, okay. Naja.
Okay. Ja, klar, du bist BWLer.
Ich kann es mir auf der Excel-Tabelle ausrechnen, da sieht das alles ganz toll aus. Ob das dann auch so funktioniert, das ist dann eine Frage, wie gut kann ich es vermarkten, wie gut kann ich vorher eine Community aufbauen und aktivieren dafür. Weil ich sag mal, heutige erfolgreiche Titel, die kommen, es gibt welche, die natürlich von 0 auf 100 starten, die einfach durch die Decke gehen, weil sie so toll sind, aber die werden meistens oder fast ausschließlich von der Community getragen.
Okay.
Das heißt, um ein Spiel wirklich erfolgreich zu machen, aus meiner Sicht, also erfolgreich in einem großen Maßstab, braucht man eine starke Community, die einen dabei unterstützt.
Ist das auch der Job eines Games-Entwicklers, die Community aufzubauen?
Naja, wenn man eine One-Man-Show ist, dann sollte es das auch sein, ja.
Okay.
Ja,
also steckt da noch so viel mehr dahinter?
Ja. Natürlich. Also es ist immer die Frage. Schauen wir uns die großen Game-Studios an. Na, die haben natürlich für jeden Job jemanden.
Ja.
Na, muss man ganz klar sagen. Und das ist doch gut so.
Ja.
Aber selbst die haben ja Probleme, immer den nächsten Titel reinzuholen. Und die Gaming-Branche ist ja meistens auch eingeteilt in Publisher und Entwickler. Mhm. Es gibt auch welche, die beides machen. Aber grundsätzlich sind es die einen, die vermarkten, die anderen, die entwickeln. Und dann ist die Frage, wer den Auftrag erteilt, wer die Idee hat, wer sucht nach Geld, wer gibt es. Und am Ende muss einer die Rechnung bezahlen.
Ja.
Und das ist... wenn man jetzt selber als eigenes Indie-Studio, also kleiner Entwickler, anfängt und ohne Publisher arbeitet, dann muss man das alles selber tragen. Und da ist jeder Schritt, vor allem bei ambitionierten Projekten, natürlich ein Schritt an der Klippe. Ne?
Ja, ja.
Und deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtig zu sagen, jetzt in welche Richtung geht das. Ich erhoffe mir natürlich, dass Memoria Palatina irgendwann ein großer Erfolg wird. Wie groß der sein wird und ob man dann auch wirklich die Zeche zahlen kann, die man vorher aufgerufen hat, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ja,
ja.
Ja. Hättest du auch die Möglichkeit, einfach nur, weil mich wirklich jetzt verschiedene Bereiche interessieren, hättest du die Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe es an diese großen Games, wie sagt man?
Publisher. Ja, natürlich. Also ich könnte es sowohl an einen Publisher verkaufen als auch an einen Entwickler.
Okay.
Keine Frage. Mhm. Das ist momentan, also das ist immer möglich.
Ja.
Momentan sage ich aber nö.
Nein. Ganz klar.
Ganz klar. Ja.
Das heißt, du hast die Möglichkeit, du machst das wie du, quasi im Indie-Alleingang.
Mhm.
Du könntest das an Entwickler oder auch an Publisher verkaufen.
Genau. Und also wenn man es entwickeln will und man möchte es erfolgreich machen, ist für viele natürlich der Publisher-Weg der gängigste Weg.
Mhm.
Man setzt sich, dafür würde auch ein Prototyp reichen. Das ist dann auch eine Frage, die ich mir dann nochmal stellen muss. Habe ich wirklich die eigene Kraft, das wirklich alles selber zu machen? Ich sag mal, jeder Publisher kocht auch nur mit Wasser. Sie haben nur die Vertriebskanäle und die Erfahrung und die stehenden Teams, die dahinter sind. Das, was sie machen, ist kein Hexenwerk. Das muss man ganz klar sagen.
Mhm.
Und es entscheidet auch nicht über den Erfolg eines Spiels, meiner Meinung nach. Dafür kenne ich die Branche zu gut. Sie unterstützen und sie haben natürlich viel Erfahrung. Aber du musst ja auch sehen, welche Rolle spielst du als kleines Indie-Studio in ihrer Vertriebspipeline. Du wirst nicht den Stellenwert bekommen wie das nächste FIFA bei
EA.
Das ist ganz klar, weil einfach da die Zahlen eine andere sind. Und deswegen muss sich da jeder für sich selbst überlegen, wird er das machen? Es gibt auch andere Publisher, die für kleine Indie-Studios da sind und die haben ihre Vorteile, keine Frage. Aber jeder muss sich für sich selbst entscheiden, geht er den Weg oder nicht? Weil klar ist, ein Publisher verlangt natürlich auch einen großen Anteil an deinem Profit und an deinem Game an sich. Und das bin ich momentan nicht bereit abzugeben. Vielleicht bin ich das in einem Jahr. Aber das wäre natürlich ein probater Weg. Und dann wäre, ich sag mal, der ganze Vermarktungsteil plus natürlich ein Großteil der Entwicklungskosten wären dann gedeckt.
Ja.
Das ist fein und das ist auch ein fairer Deal. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Nur für mich ist momentan nicht der Weg.
Jetzt haben wir, ich nenne es mal intern, diesen Wirtschaftszweig beleuchtet. Ist aber Games und Gamification ja auch in anderen Wirtschaftsbranchen groß oder beinhaltet. Wie siehst du denn die Stärke von Games in anderen Wirtschaftsbereichen?
Ich denke, es wird teilweise überschätzt.
Mhm.
Ganz ehrlich. Also natürlich, Gamification ist in vieler Munde. Ich würde nicht sagen in aller Munde, aber in vieler. Alles muss irgendwie Gamification sein, alles muss lustig, alles muss spaßig sein. Ich sag mal, wenn man jetzt gerade seine Kfz-Versicherung wechseln will, ob das dann so spaßig ist oder auch gamifiziert sein muss, ist eine andere Sache.
Oder ob es einfach nur ganz klar,
genau, es gibt Sachen, die machen keinen Spaß und die werden auch mit einem Gewinnspiel oder einem anderen Spiel keinen Spaß machen. Ich sag mal, es gibt Möglichkeiten, vor allem im Lernbereich aus meiner Sicht, im Ausbildungsbereich, wo Gamification nicht schlecht ist. Einfach weil wir alle wissen, wie es ist, etwas zu lernen, wenn man es muss. Wenn man etwas gerne macht, ist es was ganz anderes.
Genau,
und deswegen ist, sag mal, ein Gamification-Ansatz nicht schlecht, weil er einem diese Hürde nimmt. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, auf welche Bereiche trifft das noch. So im medizinischen Bereich kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil man einfach abgelenkt wird von der eigentlichen Materie. Da hilft es bestimmt Patienten in verschiedenen Lebenslagen oder auch Ärzten, da besseren Zugang zu schaffen oder bessere Fortschritte zu erzielen. Aber ich denke, es muss nicht in allen Bereichen gamifiziert werden. Mhm. Das ist ein netter Aspekt, netter Gedanke. Und er sollte auch dort angewendet werden, wo es sinnvoll ist. Natürlich ist wieder sehr schwammig ausgedrückt, aber ich denke, überall den Gamification-Hut drauf zu ziehen, das ist so wie, wenn man jemanden einen Hammer in die Hand drückt, dann ist alles, was er sieht, ein Nagel, auch wenn es eine Schraube ist. Ja, und das ist vielleicht nicht unbedingt zielführend.
Ja. Bisschen härterer Cut. Du hast vorhin von Nachwuchs erzählt und dass man das ja mittlerweile auch alles ganz anders studieren kann, als zum Beispiel dein Weg war. Wie sieht es denn mit Fachkräften aus in dem Bereich? Bemerkt man, ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast keine Angestellten, aber du bist ja gut vernetzt und bist in der Branche zugange. Merkt man einen Fachkräftemangel oder sagt man eher, nee, bei uns jetzt weniger, weil das ist gerade aufstrebend? Und
ich glaube, es ist wie überall. Die guten Leute machen es selber. Also, ich sag mal so, talentierte junge Game-Entwickler, die einen tollen Spirit haben und das machen wollen, die stellen sich natürlich nach dem Studium oder der Ausbildung die Frage, warum soll ich mich jetzt bei einem großen Entwickler-Publisher knechten lassen? In Anführungsstrichen,
ich verstehe,
nur das ist die Frage, die man sich stellt, weil man dann geht man in die Mühle rein, da muss man das machen, was man macht und machen soll. Und das ist vielleicht am Anfang nicht unbedingt das, was man will. So, das heißt, talentierte Leute gehen vielleicht nicht unbedingt dann zu den Arbeitgebern, die gerade die guten Leute suchen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man talentiert ist und einen klaren Fokus hat, tut's vielen auch gut, erstmal in die Gaming-Branche zu den Großen zu gehen, weil man dort eine gute Ausbildung, also die Ausbildung nach der Ausbildung bekommt. Weil klar ist, nach dem Studium, kennst du wahrscheinlich auch, man hat was gelernt, man hat viel Theorie gelernt, man hat vielleicht auch mal was programmiert und gemacht und getan.
Jetzt muss die Kuh fliegen.
Genau. Aber
Kuh oder Schwein?
Kuh oder Schwein? Gute Frage.
Da gibt's auch diesen Spruch, jetzt muss die Kuh muss fliegen, Schwein muss... Okay, wir verplempern nicht die Zeit. Ja, jeder darf
die
das
Sau raus, das weiß ich. Das
ja, super, dann machen wir einfach mit der Sau weiter.
Genau. Also ich sag mal so, bei erfahrenen Entwicklungsstudios, Publishern, da lernt man schon sehr viel Grundhandwerkszeug, was man nicht im Studium, man lernt einfach, wie der Hase läuft.
So ist es tatsächlich also auch in dem Bereich.
Natürlich ist es das. Und deswegen sage ich, es tut vielen, glaube ich, einfach mal gut, das zu machen. Nicht allen, ne? Keine Frage. Ja. Aber vielen würde es vielleicht nach dem Studium aus meiner Sicht gut tun, das zu machen. Was das jetzt mit dem Fachkräftemangel zu tun hat, gut, alle klagen über Fachkräftemangel. In der Gaming-Branche haben wir das gerade nicht, weil gerade haben sehr viele Studios sehr viele Leute freigesetzt. Ne? Das liegt. Aber das ist aber eine Eigenheit der Gaming-Branche, die sehr zyklisch verläuft. Man hat immer sehr lange Zyklen, wo alles gut läuft. Da stellt die ganze Branche massig Leute ein. Können eigentlich gar nicht genug auf dem Markt sein. Und dann kommt die große Trauerphase, weil nichts funktioniert, weil was gefloppt ist oder weil generell die Kaufnachfrage zurückgeht, wobei die eigentlich in der Gaming-Branche relativ konstant ist. Ne? Und dann werfen sie alle wieder die Leute raus. Und dann geht's wieder von vorne los.
Wie sieht's denn in Heidelberg allgemein aus mit in der Branche, um die Branche rum?
Ja, also ich sag mal, die Gaming-Branche speziell, da ist Heidelberg ein zartes Pflänzchen. Gut, ist Heidelberg speziell, also generell. Ja. Aber Heidelberg ist jetzt keine Hochburg des Gamings. Ja. Klar, die ganze Digitalbranche ist eigentlich weniger in Baden-Württemberg angesiedelt, als zum Beispiel vor allem in Berlin natürlich.
Klar.
München, Hamburg, das sind die Hotspots in Deutschland, keine Frage. Gibt auch noch andere, ich will jetzt keinen außen vor lassen, aber ich sag mal, da sind die meisten Studios, auch im Gaming-Bereich, da geht viel. Wir haben in Baden-Württemberg natürlich auch ein paar große, ne, muss man sagen. Wir haben in Karlsruhe haben wir auf jeden Fall Gameforge.
Ja.
Dann will ich in Klaas mit seinen Unternehmen auch nicht, unserem Inkubator nicht, Klaas Kersting, auch Gründer, will ich auch nicht außen vor lassen. Der macht da auch sehr viel, vor allem im Mobile-Bereich. Da haben wir natürlich Ravensburger, die als Verlag, aber auch ihre eigene Gaming-Sparte. Also wir haben schon sehr viel.
Okay. Ja, aber
jetzt Heidelberg im Speziellen. Ja, es gibt hier ein paar Gaming-Studios, aber es sind kleine, ne, muss man ganz klar sagen. Ja. Und die machen einen guten Job. Weil ich würde jetzt Heidelberg nicht als die Stadt des Gamings betrachten.
Ja, wer weiß, wie sich das ändert mit deinem Spiel. Dann kommen vielleicht auch all die das mal wirklich erleben wollen, hierher. Und wir haben Live-Fantasy-Spiele. Aber Spaß beiseite. Was bräuchte es zumindest für eine Stärkung der Games-Branche in Heidelberg oder von mir aus auch ein bisschen größer in Baden-Württemberg?
Ja, Also natürlich muss ich als Kreativer gleich immer wieder sagen, es ist Geld. Nein, ist es nicht. Ich sag mal so, es kommt immer der Ruf, man braucht mehr Geld. Natürlich ist mehr Geld schön, vor allem in der digitalen Spieleentwicklung, weil es einfach Zeit kostet. Man muss Schleifen drehen, man braucht viele verschiedene Fähigkeiten und so weiter. Deswegen hilft Geld. Wenn dann eine Bundesförderung endlich mal dahin kommen würde, wo sie hinkommen müsste, wäre das für uns alle ganz toll. Keine Frage, aber da mache ich es nicht fest. Ich glaube, die Games-Branche braucht ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Mhm. Eigenes Selbstvertrauen. Und da kann man eigentlich nur sagen, da wird schon sehr viel gemacht. Also wahnsinnig viel. Ich denke, man könnte noch ein bisschen mehr Hilfestellung geben, weil ich sehe bei vielen Studios, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe, die ich teilweise auch mal beraten habe, unterstützt habe, da ist sehr viel Spirit dabei, sehr viel, wir können entwickeln alles. Also der ganze kreative Part ist wahnsinnig stark ausgeprägt, aber der ganze betriebswirtschaftliche Teil, also genau, den ich ja auch sehr gut abdecke, der ist teilweise sehr unterrepräsentiert. Mhm. Und ich denke, wenn man Spiele aus Leidenschaft macht, dann ist das gut. Wenn man aber damit Geld verdienen will, dann sollte man tunlichst auch die betriebswirtschaftliche Seite gut im Auge behalten, vor allem bei der Games-Entwicklung. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass große Publisher, EA, Ubisoft, lieber das nächste Assassin's Creed machen als einen komplett neuen Titel. Das hat einen ganz normalen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und da folgen sie im Prinzip der Maxime von Hollywood. Wenn man Fast and the Furious 230 macht, dann kann man sich genau ausrechnen, was der Profit am Ende sein wird. Weil man weiß, wie viele Kunden haben den letzten Fast and Furious gesehen. Egal, was ich mache, ein gewisser Prozentsatz wird den nächsten sehen. Ja. Das ist die Rechnung, die ich aufmache. Und dann weiß ich, welches Budget ich kalkulieren kann. Ich bin viel sicherer in meiner Zielsetzung. Ja. Deswegen gibt's auch jedes Jahr ein neues FIFA. Deswegen gibt's auch jedes Jahr ein neues und so weiter. Mit neuen Titeln ist das natürlich schwieriger, weil man diese Kalkulation nicht hat. Und deswegen ist es immer ein Risiko. Weil dann kann plötzlich ein anderer Publisher kommen oder ein anderes Studio und bringt den Blockbuster-Titel raus. Genau dann, wenn ich auch mein Spiel rausbringe, dann verliere ich die Kunden. Ja. Deswegen ist es viel mehr Risiko. Und ich glaube, wenn das Studios mehr beherzigen würden, dann würde die Branche insgesamt, glaube ich, reifer werden. Und das ist also dieser Reifegrad. Und dann wäre es aus meiner Sicht hilfreich, eine bessere Infrastruktur an Förderern zu haben. Wenn ich das jetzt mit der Filmbranche vergleiche, die ist da viel besser aufgestellt. Also die Gamesbranche ist da immer noch sehr, ich sag mal, am staatlichen Fördertropf, wenn überhaupt. Aber ich sag mal, dass es Stiftungen gibt, die speziell sich um Gamesförderung bemühen oder ähnliches. Die entstehen gerade erst. Das kommt meiner Meinung nach. Aber wenn ich jetzt als kreativer Filmschaffender eine Idee für ein Drehbuch hätte, dann würde ich mit dem Drehbuch losgehen, würde zu verschiedenen Stiftungen gehen, zu fördern, würde viel leichter an das benötigte Produktionsbudget kommen, als wenn ich jetzt mit einem Konzept für ein Game losmarschieren würde.
Dass damit auch schon Erfahrung gibt.
Genau, es gibt Erfahrung, es gibt das, aber das ist ein zeitlicher Faktor. Ja. Aber das bedingt natürlich auch, dass die Protagonisten, meiner Meinung nach, in der Branche selber erwachsen werden.
Okay.
Und wir sind alles Kinder in der Gaming-Branche. Das wird auch sich nie ändern, aber man muss ja auch das eine ist Kind sein und Spaß haben und kreativ sein. Das andere ist auch ganz klar zu sagen, okay, das so rechnet sich's.
Mhm. Okay. Ich wollte dir eigentlich die Frage gerade danach stellen, ob du dich selbst mehr als Kreativer oder Dienstleistender siehst. Tue ich jetzt auch, bevor ich weiterrede.
Wie sehe ich mich? Deswegen habe ich am Anfang auch Multiversum gesagt.
Ja,
ich ordne mich nicht wirklich jemandem einer Seite zu. Das kann ich gar nicht, weil ich habe einen zu starken kalkulatorischen Blick auf alles.
Ja.
Aber gleichzeitig sprühe ich vor Ideen und Kreativität. Also ich glaube, ich produziere jede Woche eine neue Spielidee, die ich mir irgendwo aufschreibe. Meistens unter der Dusche oder nachts, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe und da oder wenn
die
während
die Bettbringzeit ist wirklich super. So viel Inspiration.
Man liegt da und hofft jetzt schlaf endlich und dann denkt man drüber nach und dann, ach, das könnte man machen. Ja. Und dann, sobald er schläft oder sie schläft, ziehe ich mein Handy und tippe mir einfach nur mal die Spielidee. Und da habe ich eine lange Liste, wo ich sage, das sind tolle Ideen, die ich irgendwann mal umsetze. Also ich sag mal, da sprühe ich wirklich vor Ideen und Leidenschaft. Aber dann ist natürlich immer, einmal ist es eine Zeitfrage und dann ist eine Frage, wo setzt man auch seinen Fokus rein und was rechnet sich am Ende.
Genau.
Und deswegen, ich bin auch sehr, sehr klar, was Memoria Palatina anbelangt, um da nochmal den Bogen zu machen. Ich weiß, es ist ein großes Projekt, deswegen ist es auch auf die lange Bank geplant, keine Frage. Und da gehe ich auch jeden Schritt sehr bewusst. Aber parallel treibe ich andere kleine Projekte voran, die ich auch ohne großen Invest vorantreiben kann und die mir wieder mehr Geld ins Portfolio spülen. Und da fange ich an mit kleinen Kartenspielen. Mhm. Also einfach ein Kartenspiel, das geht hauptsächlich um Game-Mechanik, danach Grafik. Wenn man das einmal reinbringt, das ist eine Fingerübung, sage ich mal so. Weil wenn man ein gutes Kartenspiel, ein rudimentäres Spiel hat, das muss nicht so ein Telefonbuch als Bedienungsanleitung
haben. Ja, bitte.
Sondern ganz einfach von der Gaming, dann hat man so viel mehr gelernt, weil es einen dazu zwingt, Limitierungen einzubauen. Weil ich sag mal, ein Spiel, das eine Bedienungsanleitung hat mit Regeln, das mag auch spaßig sein, keine Frage, aber da ist ja keine Kunst drin, sondern die in der Kürze liegt die Würze meiner Meinung nach. Aha. Und wenn man es hinbekommt, mit wenig Regeln großen Spielspaß hervorzurufen, klassisches Beispiel, Mensch, ärgere dich nicht, wie viele Regeln gibt's da? Ne? Also es gibt nicht viele. Es ist
manche
einfach.
Machen sich auch noch eigene.
Genau.
Oder es hat sich über die Generationen nochmal.
Ja. Ausbauen kann man immer.
Ich dachte auch an UNO. Da sind die Regeln ganz klar auf den Karten eigentlich. Ganz klar.
Carcassonne. Also all diese Spiele, wenn man sich mal überlegt, die Spiele-Hits auch vor allem im klassischen Spielebereich, da sind die Grundregeln ziemlich einfach. Mhm. Einfach und überschaubar. Jeder kann sie lernen. Und das hinzubekommen, das reizt mich, also persönlich auch. Und da arbeite ich dran. Ich bin jetzt gerade dabei, ein Spiel bald herauszubringen, auch im Kartenbereich. Und so werde ich mich Schritt für Schritt auch vorantasten und dann auch mehr Geld sammeln und dann wieder die nächsten Projekte ranzubekommen. Ja. Das heißt, auch da eine ganz klare Sicht und keine Wolkenkuckucksheime. Natürlich wäre schön, jetzt morgen gleich in die Entwicklung einzusteigen, aber das wird erstmal nicht möglich sein, ganz klar.
Ja. Spannend. Eigentlich hast du schon so viel gesagt. Ich würde dir trotzdem gerne die Chance geben, gezielt die Frage nochmal zu stellen, was du mit deiner Arbeit erreichen möchtest.
Das ist eine gute Frage. Also zum einen helfe ich mir selbst. Mhm. Ganz klar. Also helfe ich mir selbst im Sinne von, ich lasse meine Kreativität freien Lauf. Das ist ein Grundbedürfnis. Gesund. Ich merke das. Es muss aus mir raus.
Ja.
Das höre ich auch manchmal von Schriftstellern. Ich bin jetzt kein Schriftsteller, aber ich höre es. Das ist eine Geschichte, die ich aufschreiben muss. Und genauso ist es. Ich merke das. Ich spüre das in mir. Das ist ein innerlicher Drang. Ich muss das auch zu Papier bringen oder runterbringen. Ich muss das rausbringen. Also auch, das ist ein innerlicher Drang quasi. Ne? Muss man einfach sagen. Das ist, das staut, und wenn ich das nicht rauslassen würde, würden wir irgendwas verkümmern oder würde mich im großen Knall auflösen. Aber das muss raus. Das ist einfach, deswegen, das ist das erreiche ich zum einen damit. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt in Bezug auf meine Arbeit und das, was ich anderen Leuten Spaß bringe. Mhm. Also einfach Kurzweil, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und Spaß. Ich will es damit nicht riesig Geld verdienen. Das ist, wie gesagt, nicht der Antrieb von Pepperjee und dem, was ich da mache, sondern ist auch ganz bewusst so gewählt, sondern ich möchte, dass andere Leute Spaß haben und sich denken, das ist ja lustig. Hat ja Spaß gemacht.
Lass uns mal in die Fantasie-Glaskugel schauen und sagen, du hast Memoria Palatina entwickelt, es ist abgeschlossen. Hast du schon konkret Ideen, was du danach beginnen würdest von deiner Liste? Oder sagst du dann, das war so groß, da brauche ich vielleicht doch erstmal für konkrete Projekte Durchatmungszeit?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ja. Also ich denke, wenn Memoria Palatina abgeschlossen ist und herausgebracht ist, bin ich erstmal natürlich, bin ich dann glücklich und wir sehen, wie es ankommt. Und selbst wenn es keiner mag, dann bin ich glücklich.
Dann spielst du das, die Kinder müssen auch.
Genau, dann will ich meine Kinder dazu bringen. Und wenn ihr das letzte Abenteuer gespielt habt, dann dürft ihr hier aufstehen. Ich sag mal so, ich habe, glaube ich, da schon eine sehr lange Liste an Sachen, die ich mache. Ich glaube, ich werde nicht gleich das nächste Rollenspiel dann bauen. Mhm. Sondern dann werde ich, glaube ich, was ganz anderes machen. Mhm. Einfach, um wieder einen Ausgleich zu schaffen.
Ja.
Aber was das sein wird, gute Frage. Vielleicht dann einfach nur ein Brettspiel. Ich habe da eine tolle Idee für ein Mafiaspiel. Ich habe eine tolle Idee für ganz andere Sachen. Deswegen, da wird auf jeden Fall was kommen.
Ja.
Aber es wird auf jeden Fall nicht nichts sein.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Das glaube ich.
Können uns ja dann nochmal unterhalten.
Vielen Dank.